Die Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert einen Vortrag im Rahmen des Symposiums Krisen der Realität. Der Philosoph Birger Pridat von der Universität Wittenherdecke sprach am 28. Oktober 2017 unter dem Titel Real gleich realisieren über die Ökonomie.
Also ich werde etwas tiefer gehen und etwas enger gehen in ökonomische Zusammenhänge, die trotzdem hochinteressant sind, obwohl die meisten von Ihnen wahrscheinlich in den Welten sich kaum bewegen, Aktien. Aber Sie werden sofort sehen, dass dort entscheidende Dinge über Entscheiden und über das Umgehen mit der Zukunft und damit mit der Zeit eine Rolle spielen. Ich habe den Titel gegenüber dem, was im Programm ausgedruckt ist, ein wenig geändert. Ich glaube, ich gehe mal rüber, wenn es noch mehr. Realität gleich realisieren, Fragezeichen über die Fiktion der Entscheidungen in Finanzmärkten. Finanzmärkte natürlich deswegen, weil alle Investitionen, also die sogenannten Investitionen in der Realwirtschaft, was immer das auch ist, und die Anlagen im Kapitalmarkt sind ja alle futurisch. Alle futurischen Geschäfte, vornehmlich die der Finanzmärkte, sind auf Erwartungen aufgebaut. Erwartungen bezeichnen mögliche Ereignisse, die im Zustand des Wartens noch hypothetisch sind, das heißt fiktional. Zu einer Realität gelangen sie erst, wenn sich aus den möglichen Ereignissen im Laufe eines Prozesses eines als Faktum herausbildet, das heißt sich realisiert. Die Realität dessen, was man erwartet, bildet sich in Marktprozessen heraus, die dadurch die Entscheidung, die man dafür trifft, nur initiieren, aber nicht entscheiden. Man kauft Aktien, wenn man erwartet, dass ihr Kurs steigt. Das sind Zeitgeschäfte, aber wenig beachtet, erst einmal auf unbestimmte Zeit. Die Komplikationen der Entscheidungen in diesem Ungewissheitsfeld sind Gegenstand dieser Abhandlung. Wir haben es mit einer eigenen Chronoökonomie zu tun, die die gewohnten Schemata des Risikoumganges in Frage stellt, indem sie sie genauer erfasst. Das Erwarten ist also auf eine unbestimmte Zeit ausgerichtet. Es wird gleich klar, worum es geht. So unwahrscheinlich es klingt, die Ökonomie arbeitet bei den futurischen Entscheidungen mit offenen Endungen, ohne sich auf bestimmte Fristen festzulegen. Bei Optionen und bestimmten Derivaten ist das anders. Man geht mit der ersten Entscheidung, nämlich der Kauf von Aktien, in einen zeitlich unbestimmten Verlauf. In dem Moment, wo Sie es kaufen, wissen Sie nicht, wann Sie verkaufen und warum Sie wann verkaufen sollen. Daran ist sicher, dass zu einem Zeitpunkt verkauft werden wird, aber nicht wann. Wenn man nicht weiß, wann man verkauft, weiß man nicht, zu welchem Wert und zu welchem Kurs. Man weiß im Grunde den Wert der Aktie überhaupt nicht. Der Kaufpreis ist irrelevant, das sind Sunk Costs. Die Erwartungsbildung ist ein Akt der Herstellung von Entscheidbarkeit, um überhaupt den ersten Kauf zu tätigen, aber die Entscheidung, die das mögliche Ergebnis offenlegt, wird in einem zweiten Akt, nämlich später realisiert, in einem zweiten Markt. Ich kaufe die Akte in Markt 1 und ich verkaufe sie in einem Markt 2, ich weiß aber nicht, wann der ist, und beide Märkte haben eigentlich nichts, außer dass sie das Schema Finanzmarkt bedienen, nichts miteinander zu tun. Es gibt keine Kontinuität, denn der Markt 2 ist von einer ganz anderen Konstellierung. Inzwischen sind Dinge passiert, die die Kontinuität, die man eigentlich annimmt, nicht mehr gewiss machen. Dazu muss man die Akte wieder verkaufen. Der Zeitpunkt, das Fristenmanagement, ist entscheidend für die Bestätigung der Erwartung bzw. ihre Revision. Es gibt hier keine Entscheidung, sondern zwei in einem Intervall. Dieses nenne ich eine Hypertransaktion. Wir sind in Finanzmärkten nicht mit einfachen Transaktionen zu haben, sondern mit Hypertransaktionen, die immer über diesen Phasenübergang ins Intervall gehen. Man wird die Aktien nicht kaufen und in der nächsten Nanosekunde wieder verkaufen. Das gibt es auch. Das sind die automatisierten Vorgänge. Das ist was ganz anderes. Das ist eine eigene Welt, in der Menschen nicht mehr beteiligt sind. Man simuliert damit, dass sich das, was wir für die Zukunft erwarten, in jeder Zukunft realisieren wird. Allerdings hofft man möglichst schnell. Andere Anleger hingegen legen auf lange Zeit an, buy and hold. In beiden Formen wird eine Identität von Erwartung und Ergebnis unterstellt bzw. geglaubt oder erhofft. Die nämlich, die auf lange Frist investieren, erwarten aber gerade nicht schnell. Sie wollen die volatilen die kurzfristigen Volatilitäten der Kurse und Märkte umgehen, gleichsam überspringen. Das sind Leute wie mein Onkel früher, die eine Siemens-Aktie 35 Jahre einfach liegen ließen und überhaupt nicht auf die Kurse gucken, weil sie dachten, die Firma ist gut, das wird steigen. Die, die kurz anlegen wollen, also die meisten, wollen hingegen die Volatilität ausbeuten. Das Wann der Realisation wird entscheidend bei beiden. Denn auch die auf lange Sicht Anlegenden müssen irgendwann entscheiden, ihr Ziel realisiert zu sehen und zu verkaufen. Vorausgesetzt, die Kurse sind auf dem Weg, wie man erwartet hat. Wenn wir der Entscheidung glauben, ist das Ergebnis, auch das hin wir entscheiden, der Erwartung, dass das Ergebnis der Erwartung entspricht, operieren wir mit einer Synchronisationsillusion, die Anfang und Ende des Intervalls identisch setzen möchte. Als ob die Zeit, die zwischen Kauf, Erwartung und Verkauf, Realisation, irrelevant wäre und nur eine technische Zeit wäre. Im Intervall, in der Zeit zwischen Kauf und Verkauf, ändert sich aber der Markt und die gesamte Aktienhandlung kann ihre finale, entscheidende Entscheidung nur aus der Interpretation der sich ändernden Situation gewinnen. Und die kann so anders sein, dass sie mit dem Anfang, mit der Anfangssituation des Aktienkaufs nichts mehr zu tun hat. Dann aber ist die Kompetenz, entscheiden zu können, nicht in der ersten Erwartung gelagert, sondern aus der Situationsermessung in Prozessen. Die Handlung wird ihr eigenes Motiv in Revision erster Erwartung festlegen und die Entscheidung muss ihre eigene Kompetenz mobilisieren. Der trivialere Teil des Prozesses ist die Anerkenntnis, dass er Zeit braucht. Das heißt, notwendig später erfolgt. Der nicht-triviale Teil ist die Realisation des richtigen Zeitpunktes des Verkaufs. Nicht-trivial an diesem Prozess ist die Versuchung, die Aktie so lange wie möglich in einem aufsteigenden Trend zu halten, bevor er kippt. Manche Aktienhalter geben sich ein Werteziel, um mit einer Stop- oder Stop-Go-Regel dann auszusteigen. Viele aber überreden sich selber, die selbstgesetzte Regel bzw. ihre eigene Erwartung zu überschreiten, wenn sie meinen, den positiven Trend noch weiter mitzunehmen. Sie sehen, es gibt hier gar keine Verlässlichkeit aus sich selbst gegenüber. In jedem Moment des Aktienprozesses kann die Situation anders interpretiert werden. Anlässe und Gründe gibt es hinreichend viele. Ständig auflaufende Trends, Informationen, Gerüchte, Kommunikation, Meinungen, Stimmung und so weiter. Die Situation so interpretieren, dass es sich lohnt, weiter zu warten, erzählen sich eine Progressionsgeschichte oder übernehmen laufende Kommunikation über weitere Anstiege. Obwohl sie den Moment, ihren ursprünglichen Erwartungswert zu realisieren, schon überschritten haben. Jetzt kommt es darauf an, den Tipping Point zu merken, das heißt wahrzunehmen, wann der Trend sich dreht. Weil plötzlich rasant Verkäufe und Entwertungen einsetzen. Ich weiß nicht, ob Sie das mal mitgelegt haben oder beobachtet haben. Wenn das einsetzt, geht das so rasant, dass man im Grunde nicht mehr nachkommt mit der Entscheidung zu verkaufen. Wenn man macht die Entscheidung zu verkaufen, dann gibt es auch keine Prozesszeiten noch, weil das wird ja nicht automatisch immer über das Netz. Und dann muss über Börse auch gehandelt werden. Und in der Zeit, die das braucht, also dieser technische Verwaltungszeit, ist der Kurs schon wieder woanders. Oder umgekehrt. Das geht auch ins Positive so. Viele übersehen diesen Punkt, hoffen noch auf weiteren Anstieg, während andere schon aussteigen. Sie verpassen den richtigen Zeitpunkt, was umso riskanter wird, je später man eingestiegen war. Es geht hier nicht mehr um die originäre Erwartung, sondern um einen Marktglauben, den man sich imaginiert. Dass der Markt irgendwas macht, auf das man sich einstellen muss, ohne es zu wissen. Die epistemische Unterstellung, wissen zu können, was sich ereignet, ist allein schon deshalb fiktiv, weil man überhaupt nicht weiß, in welchem Markt die Entscheidung letztlich gefällt werden wird. Ich unterscheide immer Markt 1 und Markt N, also die verschiedenen Märkte, die alle konstellativ different sind. Wenn man sozusagen nicht weiß, wann man sich entscheidet, weiß man nicht, in welchem Markt man ist. Und wenn man sich dann entscheidet, weiß man auch noch nicht, in welchem Markt man ist. Das heißt, man hat sozusagen die Erwartungen, die teilweise auf Informationen, Gerüchten, Kommunikation bestanden. Jetzt muss man völlig neu sortieren, auf welche Gerüchte jetzt, welche Informationen jetzt, welche Kommunikation jetzt. Wenn man sich aber auf das Ältere verlässt und das nur prolongiert, ist man in der Falle. Wenn man sich jetzt sozusagen dran macht, zu analysieren, also Informationen aufzunehmen, Kommunikation wahrzunehmen und so weiter, läuft der Prozess ja weiter, hochriskant. Weil man gerade dachte, jetzt entscheide ich mich, oh Gott, nein, jetzt kriege ich Informationen vielleicht noch länger. Sie sehen, in welche Risiken man plötzlich sozusagen durch diese Schwierigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu finden, kommen muss. Wenn wir aber den künftigen Markt nicht kennen, kennen wir auch nicht die Umstände, Konstellationen, neuen Ereignisse, die die Transaktionslage zum Teil erheblich geändert haben können und entsprechend jede Prognose irritieren. Die Änderung der Transaktionslage beruht nicht allein auf der Beobachtung der Preise und Kurse, sondern vor allem auf der Beobachtung der imaginären Zeichen, was noch geschehen wird. In diesem Sinne ist die Situation, in Anführungsstrichen, in der sich die Akteure befinden, nicht rein gegenwartsmarkiert, sondern beruht signifikant auf der Interpretation möglicher Zukunftsereignishaftigkeiten. Die Situation ist breiter als nur eine aktuelle Tatsachenbestandsaufnahme, eine breite Gegenwart. Die Zukunft der Gegenwart zu interpretieren, ist der bedeutsamste Kern des futurischen Geschäftes und gleich das Schwierigste. Alle Bewertungen mit Intervall von Kauf bis Verkauf bleiben imaginär. Wertzuschreibungen können sich nur auf die je aktuellen Tageskurse beziehen, wie wenn man verkaufen würde. Ich mache ein anderes Beispiel: Wenn Sie ein Haus haben oder Ihre Eltern ein Haus haben, denken alle, oh, das ist ein Vermögen. Das hat 800 bis 800.000 Wert. Nein, ist nichts wert, bis Sie verkaufen. Und dann stellt sich der Wert erst heraus. Manchmal nur 300.000. Ne? Sie haben sich völlig geirrt, weil Sie imaginieren einen Wert, weil Sie, das ist doch ein Wert. Ne? Sie müssen gucken, wie der Markt das bewertet, nicht wie Sie das bewerten. Die sind völlig unwichtig in der Bewertung. Sie sind der Irritationsfaktor. Das Wann ist eine Entscheidung, die die Entschlossenheit des Subjektes fordert. Es kommt noch genauer und wundersam anders. Den Einsatz seiner Gründe, Motive, Überlegungen, Einsichten, Informationen, Aufmerksamkeiten seiner individuellen oder kommunikativ gebauten Storyline, seiner kulturellen Einbettung, seiner Stimmung und so weiter. Denn es gibt keinen objektiven Grund zu verkaufen, wenn man nicht weiß, wann und woraufhin. Scheinbar würde ein gestiegener Preis ausreichen, aber nicht der Preis allein entscheidet zu verkaufen, sondern die Neueinschätzung der Erwartung, dass er zum Beispiel noch weiter steigen wird. Ein subjektiver, ambiger Urteilsprozess, der seine Kompetenz jetzt und nicht später zu verkaufen aus der Interpretation der Situation bezieht. Selbst wenn man einen sicheren Kursgewinn hat, bleibt die Ungewissheit, ob er nicht doch steigen könnte, ob man also nicht doch später verkaufen sollte, ob das Mehr, das sich jetzt an der zweiten Erwartung niederschlägt, nicht mitgenommen werden sollte. Die Entscheidung, jetzt zu verkaufen zum Wert X, bedeutet zugleich auf einen möglichen Wert Y gleich größer X zu verzichten. Man sieht die Ambiguität, worauf gründet sich der Verzicht? Auf eine scheinbare Optimierung zu verzichten, kann man nicht rational nennen. Wenn man zugute hält, dass das Risiko zu groß zu sein scheint, wie kann man in der Situation überhaupt das Risiko bemessen? Dass wir gegebenenfalls warten, bis der Preis im Kurs noch weiter steigt, ist keine natürliche Gier, obwohl auch sowas eine Rolle spielen kann, sondern vielmehr ein unerfülltes Begehren, das mit dem seltsamen Attraktor zusammenhängt, den die Objekte des Finanzmarktes darstellen. Es ist anders als auf Gütermärkten ein Objekt, dessen Wert nicht feststeht, das keinen fixen Preis hat, sondern ein relationales oder unvollkommenes Objekt, beziehungsweise genauer ein Projekt. Es sind überhaupt keine Objekte, es sind Projekte. Er stellt ein Projekt vor, das erst im Marktprozess sich realisiert und wirklich wird durch den Verkauf, der den dann gültigen Wertpreis fixiert und damit und dann erst die ganze Hypertransaktion beendet. In dem Sinne ist es verständlich, dass jeder Preis oder Kurs immer noch anders werden, das heißt fallen oder steigen kann. Jede Entscheidung bindet den Käufer an eine temporäre Interpretation, die sich irren kann bezüglich weiterer Möglichkeiten. Das, was wir Begehren nennen, beruht auf dieser Unvollendetheit des Finanzmarktobjektes bzw. Projektes. Es könnte später mehr wert werden. Sein Aktualwert steht notorisch in Komparation mit einem Zukunftswert. Das Begehren verführt zur möglichen Minderschätzung des Gegenwartwertes und zu einer Überschätzung des Zukunftswertes. Das ist sozusagen, und das interpretieren wir jetzt nochmal auf eine interessante Weise. Der steigende Preis und Kurs der Aktie ist ein Zeichen, dass andere weiter kaufen begehren. Nur dadurch steigt es ja, dass andere kaufen. Wir befinden uns in einer Sphäre des noch nicht, der unerfüllten Gegenwart, gepaart mit dem Versprechen der Erfüllung durch zukünftige Ereignisse. Das anhaltende Begehren der anderen ist im Preisanstieg verborgen als Indikator für steigende Nachfrage. Aber die Aktienbesitzer stehen nicht isoliert im Marktraum, sondern im Rauschen aller Informationen, Kommunikation, Gerüchte und so weiter. die den Marktprozess nicht nur begleiten, sondern ihn ausmachen. Man beobachtet nicht nur den Preis oder den Kurs, sondern die Firmendaten, die Kommentare, die Einschätzung von Kollegen, Experten, Netzwerken, die Meinung, die Stimmung und so weiter, die das Handeln, Begehren der anderen wahrnehmbar machen. Hier spielen Sachverhalte hinein, die in der Ökonomik nicht oder wenig beachtet werden. Man will nicht aus der Kohorte herausfallen, nicht als Loser hinter den Gewinnmitnahmen der anderen bleiben. Wir haben es mit einem Prozess zu tun, im Wettbewerb der potenziellen Gewinner oben zu bleiben. Ein mitlaufender Status- oder Positionierungswettbewerb. Solange ein Versprechen des Marktes läuft, noch mehr erreichen zu können, wagt man noch nicht zu verkaufen. Wenn aber dann plötzlich der Kurs fällt, während man doch mental am Versprechen hängt, gilt das alles nicht mehr. Günter Ortmann nennt dieses noch nicht mehr Ambivalenz eine Situation, in der wir uns als Virtuosen und Opfer des versäumten Augenblicks erweisen. Es kommt auf den Moment an, auf den Augenblick des Entscheidens. Denn wir haben es mit einem ambigen Feld diverser Preise zu tun, je nachdem, in welchem Markt und in welcher Phase dieser Märkte man verkauft. Sie sehen, mit dem Realismus ist es ganz schwierig, weil man nicht weiß, welchen. Es gibt keinen Markt, nur mögliche viele Märkte. In diesem Sinne kann der Preis natürlich nicht alle Informationen enthalten, die alle Informationen aller Märkte sein müssen. Denn wenn man sich erzählt, dass es gerade jetzt besser wäre, dabei zu bleiben und die Aktie zu halten, weil man später noch mehr herausholen könnte, kommt es auf die Narratio an, die man der Aktienbewegung zuschreibt. Hier wird das Subjekt gefordert, so sehr es die Theorie auch hinter Berechnung, Informationen, Kommunikation, Analystenauskünften, Gerüchten und so weiter versteckt. Als ob der Preis alle Informationen birgt. Manche Ökonomen glauben das. Jede Berechnung, methodisch oder intuitiv, jede Verwendung von Methodenmodellen gleicht einer Narratio, die auch gänzlich anders erzählt werden kann. Es kommt nur auf den Degree of Belief an, auf die Plausibilität. Wenn die Narrative differieren, fallen die Entscheidungen individuell anders aus. Je unsicherer man ist, desto mehr vertraut man auf Stories, die andere erzählen. Der aktuelle Preis ist keine Orientierung, wenn man erwartet, demnächst einen höheren zu erlangen. Die Erwartung höherer Preise bedeutet eine Entwertung der aktuell vorfindlichen. Wir haben es mit einer Minderschätzung der Gegenwartsvalenz zu tun. Die Narrative, die Stories, die man sich bezüglich der Aktie, ihrer Firma, der Kursentwicklung usw. so zurechtlegt, sind alle verschieden, weil das Charakteristikum einer Narratio, Anfang und Ende zu haben, für das Ende fehlt. Wir können gar keine vollständige Geschichte erzählen. Wir erzählen dauernd Geschichten, aber diese haben niemals ein Ende. Oder das Ende ist nur simuliert. Es sind viele mögliche Enden im Spiel. Was man sich als Erwartungserfolgsgeschichte erzählt, ist eine fiktive Geschichte, die aus den vielen möglichen Endungen jene wählt, die man für die plausibelste hält. Aber es ist nicht notwendig, das Ende, das letzten nachher der Markt erzählt. Es gibt ein schönes Buch von Campbell Jones, How Do the Markets Speak? Market Speak. Das ist sozusagen ganz interessant. Die Hypertension lange Zeit offen zu halten, weil man einer Trendgeschichte glaubt, ist zum einen Cultural Stress, zum anderen aber ein Engagement, eine Leidenschaft, wie das der Finanzökonom Thorsten Hens sagt, das einen vollkommen erfassen kann. Ein spannendes Spiel auf unbestimmte Zeit, verbunden mit einem anderen Zeitraum, den richtigen Moment zu erlangen, Kairos bzw. die Furcht ihn zu verfehlen. Wir haben eine kairotische Zeitstruktur. Darin erscheint ein Vollendungsbegriff auf. Es geht um das Ende der Geschichte, die die Erwartungsstory völlig offen gelassen hat. Die Schließung der Hypertransaktion bekommt eine ästhetische Anmutung, eine Form zu vollenden, nachdem sie durch das Drama des Ungewissheitsaushaltens und Begehrens gegangen war. Die Zeitform dieser Entscheidung ist der Kairos, denn die Gelegenheit ist flüchtig, zitiert nach Ortmann Homo de Kairos Oxus. Oder El Kairo, erst noch nicht, dann nicht mehr, montiert es Günter Ortmann. Sich auf den Kairos einzulassen, die richtige Zeit ist ein Vorgang, indem man selber als ermessender bedeutsam wird, sich selbst ins Wagnis setzt und nicht nur sein Geld. Ein Enactment, ein in Geltung oder in Kraft setzen, sagt Günter Ortmann in Bezug auf Karl Weick. Es geht darum, das zweite Entscheiden weiterhin entweder als Warten zu sehen, warten darauf, erwarten, dass mehr kommt, oder als Dezision, ein aktives Abbrechen des Wartens aus intuitiver Überzeugung, jetzt sei der richtige Moment. Ortmann nochmal zitiert, Entscheidungen sind genau dann gültig, wenn gute Gründe fehlen. Ortmann ist ein Betriebswirt und Organisationstheoretiker. Aus dem Empfinden, den angemessenen Akt vollzogen zu haben, vollendet sich die Hypertransaktion, indem sie Erwartung und Ergebnis neu bzw. überhaupt synchronisiert. Es ist weder ein a priori gebundenes Erwarten, noch ein leerlaufendes, dauerndes Verschieben der Erwartung, sondern ein Akt der Entscheidung, das angemessene Jetzt und nicht anderzeit zu vollziehen, gleichsam kathartisch, indem das Aushalten, Nicht-Aushalten der Ungewissheit aufgehoben wird. In dieser Katharsis wird die Transaktion zu einer vollendeten Form, ein Momentum Ästhetikum, dessen Gelungenheit auf den Entscheider kalmierend rückwirkt. Er wird ruhig, der Stress wird abgebaut. Er hat etwas Schwebendes beendet, die Spannung wird aufgehoben. Man hat die Transaktion beendet und die Zeit gesetzt, sich ihr nicht ausgeliefert. Reduktion der Unsicherheit durch Tathandlung aus Finalisierungsheroismus. Das gilt für den Kleinanleger genauso wie für institutionelle Investitionen und für Schwarmeffekte. Der zerfließende Prozess wird in der Entscheidung habhaft und gestaltet, ein Actus Poeticus, der in seiner Vollendung schön ist, in Anführungsstrichen, den Entscheider ruhig macht und die Transaktion überhaupt erst hervorbringt, indem sie vollendet wird. Es ist ein Akt der Urteilskraft. Nach Kant, ein wunderschönes Zitat, hoffentlich passt es dazu, kein Erkenntnisurteil, mithin nicht logisch, sondern ästhetisch, worunter man dasjenige versteht, dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann. Hegel betont die von Kant in der Kritik der Urteilskraft eingeführte Vorstellung des intuitiven Verstandes. Dieser kann seine Gegenstände anschaulich fassen, ist also nicht auf begriffliche Operationen angewiesen. Bei Lyotard lesen wir etwas moderner, Aistheton als sinnliches Ereignis. Aistheton als sinnliches Ereignis. Das ästhetische Moment, das wir hier vermessen, ist das der Formbestimmung als Vollendung des offenen relationalen Vertrages der ersten Entscheidung in der zweiten. Es geht einfach einzig um den Modus der Vollendung einer Ungewissheitssituation, dass etwas ein Ganzes wird, was vordem nur ein offenes, zeitoffenes, loses Erwartungsgebilde war. Dass im Moment der Entscheidung eine neue, eigene Gewissheitsgestalt gewinnt. Hier wird eine Vertragsgestalt vollendet, wie eine Skulptur. Es ist in älterer Redeweise ein poetischer Akt, ein Werk, lesen wir bei Valerie, ein Werk, das aus der und durch die Tätigkeit des Künstlers entspringt. Warum kann ich das überhaupt so thematisieren? Weil es keinen Grund gibt, an dem Moment zu entscheiden. Weil jeder Grund zu warten genauso nötig ist. Es gibt keinen rationalen Grund. Die Rational Choice und die Rationalitätstheorie der Ökonomie ist hier an dem Punkt ausgesetzt. Dieses ästhetisch zu nennen, ist der Versuch, den grundlosen Grund zu suchen, der weder auf Zufall noch auf Rationalität rückführbar ist. Die ökonomischen Zurechnungen gelten für diese Phase nicht. Ex-Post-Rationalisierungen können nicht verhindert werden, aber sie bestimmen nicht den tatsächlichen Prozess. Denn es gibt keine Gewissheit, als die etwas zu Ende zu bringen. Und zwar jetzt. Alles, was in dem Moment nicht zu Ende gebracht wird, wird in einem anderen Moment zu Ende gebracht. Wieder wird das Wann zum Thema. Die Theorie des rechten Moments erfüllt sich immer später. Und wann? Aber wann? Das Wann bleibt offen, es erfüllt sich nur, indem man entscheidet. Dass die Theorie der Entscheidung gekommen ist, erfasst man intuitiv, auch wenn man vielfältige Rationalisierungen verwendet, also alle möglichen Exaktheit-Performances. Ne? Die ganze Finanzwissenschaft ist voll von Exaktheit-Performances. Wann man wie und welchem Umfang da man das machen muss. Hochspekulativ, hochspekulativ. Aber in Algebra unter Zahlen, also scheinbar realistisch, was immer das auch heißt. Ne? Denn letztlich muss man auch seine Rationalisierung für angemessen halten. Ich glaube zu wissen, dieses schöne Wort von Ludwig Wittgenstein. Dieses doppelte Risiko ist ein Risiko der Zeitverfehlung. Die Redeweise von Kairos, der glücklichen Fügung, ist nur ein Teil der Erzählung des futurischen Geschäftes, denn man trifft ihn nicht im richtigen Moment. Er ist gegen die immer möglichen Alternativen immer möglicherweise falsch. Die einzige Fügung, die im Moment der Entscheidung geschieht, ist die der Beendigung der Ambivalenz. Den Post-Decision Regret nach beiden Seiten kann man nicht aufhängen. Alles, was man entscheidet, hätte immer noch anders entschieden werden können. Das ist der grundlose Grund, sie zu tätigen. Doch auch das müssen wir noch überprüfen. Die zweite Entscheidung ist nicht falsch, wenn sie die Ungewissheit aufhebt, die schwirrende Unruhe, die zu einer Leidenschaft, die einer Leidenschaft entspricht, die man aber gegebenenfalls in Leiden umschlägt. Die Angstlust, sagt der Psychologe Simon zu diesem Prozess, die Angstlust, das kompakte psychische Gemenge von gewinnen wollen, aber verlieren zu können, ist beendet. Die Beruhigung, gegebenenfalls auf Kosten der Gewinne oder zu Verlusten, Hauptsache Schluss jetzt. Falsch ist die Entscheidung notwendig, wenn sie unterschätzt die Steigerungspotenziale, in die sie sich nicht mehr traut. Und sie unterschätzt den Kursverfall, wenn sie sich traut. Keine Aktienerzählung lässt sich so zu Ende erzählen, dass sie die ursprünglichen Erwartungen genau trifft. Das sind alles Enttäuschungen mit jeweils anderen ökonomischen Konsequenzen. Positive Enttäuschung, Gewinn, negative Verlust. Wenn Sie sagen, ich will 3% Gewinn machen, dann werden Sie, wenn Sie sehen, dass das Ding hochläuft, bei 5, bei 6, bei 7 noch nicht aussteigen. Also Sie haben sozusagen Ihre 3% nie überhaupt nicht erreicht. Sie erreichen möglicherweise mehr, aber möglicherweise auch nicht, weil Sie zu spät aussteigen und landen bei 1. Sie sehen sozusagen die Genauigkeit dessen, worauf wir uns einlassen, ist absolut offen. Und deswegen ist die Ökonomie an der Ecke eine Economy of Guess, eine Vermutungswissenschaft. Und sie hat nichts von dieser Präzision, die sie sich selber anmaßt und inzwischen aber langsam lernt, dass sie an der Ecke anscheinend doch blinder ist, als sie glaubt. Von Zizek ein Zitat. In seiner grundlegendsten Definition ist das Ergebnis nicht etwas, das innerhalb der Welt geschieht, sondern ist eine Veränderung des Rahmens, durch den wir die Welt wahrnehmen und uns in ihr bewegen. Zitat Ende. Der Rahmen, den Zizek hier anspricht, ist identisch mit der Situation, die je neu interpretiert werden muss. Wir müssen uns in der jeweils aktuellen Situation neu positionieren, uns entscheiden. Wir müssen uns spontesua zwischen zwei Entscheidungen entscheiden. Ob wir das Ereignis, Ergebnis, das der Markt liefert, akzeptieren, das heißt, das Entscheiden ist anzunehmen, oder ob wir das Ereignis zum Anlass nehmen, es nicht zu akzeptieren und auf ein späteres, auch auf besseres Ergebnis spekulieren. Beide Entscheidungen können verfehlen, was wir erwarten. Indem wir das Ereignis akzeptieren, verfehlen wir unsere erste Erwartung und möglicherweise bessere Ergebnisse später. Indem wir die Erwartung prolongieren, das heißt eine neue Erwartung ausbilden in einem neuen Markt, verfehlen wir möglicherweise eine Chance, gut herauszukommen mit der Hypertransaktion, wenn zum Beispiel, weil sich später höhere Verluste ergeben. Weil sich aber auch höhere Gewinne ergeben können, ignorieren wir gewöhnlich das Verfehlen. Allein, dass wir das entscheiden müssen, ohne zu wissen, was herausspringen wird, definieren wir, indem wir entscheiden, den Rahmen als ein eigenes Ereignis, ein Wechsel der Relation Möglichkeit-Wirklichkeit. Auf den Punkt gebracht, wir müssen entscheiden, wann wir entscheiden. Aber diese zeitliche Brisanz ist kein sachlich bestimmter oder bestimmbarer, sondern ein ekstatischer Akt, da er die anhaltende Unbestimmtheit mit ihrer Diachronie jetzt oder später entscheiden muss, ohne zu wissen, was kommt. Deshalb ist die Dezision selber das Ereignis, das geleistet werden muss. Eine Art gordische Entscheidung, deren entscheidendes Kriterium eine Entschlossenheit ist. Eine Entschlossenheit, die offene Relation zu schließen. Die gordische Aktion ist kein cooler Akt, sondern das Wagnis, statt ein Problem zu reflektieren, es voluntativ zu lösen, indem man es wagt. Die Voluntas ist hier das Wagnis aufs Radikale, sich existenziell zu wagen. Hier geht es nicht nur ums Geld. Wir haben es mit einer ökonomo-existenziellen fundamentalen Unsicherheit zu tun, die das Risiko der finalen Entscheidung nur durch das Risiko dieser Entscheidung beenden kann. Der richtige Augenblick ist weiterhin ein Kairos, aber nicht der glücklichen Fügung, denn es bleibt immer unklar, ob nicht noch bessere Entscheidungen kommen würden, selbst wenn man gewinnt, sondern des Augenblicks der sich aufdrängenden, gespürten Intensität jetzt entschlossen einen Schluss durchzuziehen. Es ist ein Akt der Auflösung der Unentscheidbarkeit, der nur grundlos vollzogen werden kann. Das Risiko, das hierbei eingegangen wird, ist das des fundamentalen Irrenkanns, das einen aber nicht abhält, final zu entscheiden. Man wagt sich, indem man eine Wirklichkeit herstellt, die von sich aus nicht gegeben war. Das heißt, das, was ich in diesem Kontext Wirklichkeit nenne, ist allein durch das dadurch, dass diese substantive Form schon schwierig ausgedrückt ist, ist ein Verwirklichen von etwas. Das heißt, die Würdigkeit ist nachher der finale Akt der Transaktion, in dem nachher zu einem Preis verkauft wird, der nämlich dann Gegenstand der Beobachtung anderer ist, sozusagen ihre Entscheidung auch zu machen. Also dann entsteht in Prozessen gewissermaßen immer wieder ein reales Moment, das in den Prozessen, wenn man wieder in den Kauf geht, völlig auflöst, bis in eine, ich nenne es mal, eine ontologische Leere. In dem Moment, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, wann sollen wir entscheiden, woraufhin, wie ist eigentlich die Zukunft, die ich nicht weiß, gibt es sozusagen ein oszillierendes Nichtwissen, das aber auf drängt zu entscheiden, ne? Aber nicht weiß, nach welchen Kriterien es drängt. Das heißt, wir haben nichts mehr gegeben. Wir haben ja ein ontologisches Loch, eine ontologische Leere. Und das ist sozusagen der Teil der Ökonomie, der für die Finanzmärkte gilt. Das ist ja eine eigene Sphäre. Und vielleicht nur, um das zum Schluss noch zu komplettieren, was machen wir mit den normalen Märkten, wo ja dann im Grunde Transaktionen, einfache Transaktionen, Ware gegen Geld. Ne? Ich kaufe mir eine Stachel Nivea und gebe dafür Geld. Und dann ist die Frage, das Kriterium ist dort, während das Kriterium hier sozusagen diese Ambiguitätsauflösung ist, bei den normalen Märkten ist es der Nutzen. Der Nutzen aber ist selber unbestimmt. Denn wenn Sie etwas kaufen, kaufen Sie ein Gut mit einer Nutzenerwartung. Den Nutzen können Sie aber erst später haben. Sie können das Gut ja nicht nutzen, außer es sind sozusagen Güter, die in dem Moment, wo sie gekauft werden, genutzt werden. Sie haben immer nur eine Nutzenerwartung und können sich darin völlig irren. Überlegen Sie mal selber, wie viele Kleidungsstücke Sie im Schrank haben, die Sie nie anziehen, aber gekauft haben. Also dieses Moment, also letztendlich sozusagen diese epistemologische Eindeutigkeit, ne, man weiß in der Entscheidung beim Kaufen den Nutzen. Ne, nichts müssen Sie. Ne, Sie haben eine Nutzenerwartung. Dann kommen alle Möglichkeiten der Erwartungsbildung wieder rein und müssen später, nämlich außerhalb des Marktes, zu Hause, das hat mit Ökonomie gar nichts zu tun, da sitzen Sie ja zu Hause und essen das auf oder tragen das oder nutzen das, merken Sie, dass Sie Schrott gekauft haben. Oder dass das Ding gleich kommt und so weiter. Was hat das, also das ist nur ein Bild jetzt dafür, dass die Dimension der Bewertung, die beim Finanzmarkt sozusagen das ontologische Problem darstellt, ist hier ein epistemologisches Problem. Woher wissen die Käufer eigentlich, was sie kaufen? Also sozusagen, wir unterstellen immer, dass wir genau wissen, was wir kaufen. Das wissen wir aber oft gar nicht. Das meiste ist ja sozusagen aus Überredung erzeugt. Wir haben sozusagen, wir kaufen Brands oder Marken, oder Zuschreibung, ne, wo uns eine hoch kostenintensive Überredungsindustrie meint, sagen zu sollen, dass das für uns wichtig wäre. Ne, und wenn wir uns darauf einlassen, dann gehen wir auf das Versprechen ein, ohne aber selber zu wissen. Sie sehen, welches epistemologische Problem der Durchdringung der wahren Welt, wenn man genauer wird, dort eine Rolle spielt. Das heißt, wir haben in der ökonomischen Theorie zwei Dimensionen, die wir neu ausloten müssen. Die ontologische Dimension und die epistemologische Dimension. Und das zu untersuchen, kann die Ökonomie anscheinend jetzt noch nicht, deswegen muss man Wirtschaftsphilosophie machen, weil die können diese Reflexion. Warum kann die Ökonomie das nicht? Weil die Ökonomen meinen, das ist alles axiomatisch festgelegt. Also eine Produktionsfunktion, eine Nutzenfunktion, das ist mathematisch axiomatisch festgelegt. Die werden nicht mehr reflektiert. Die Reflexion daraufhin ist nicht mehr Teil der Wissenschaft der Ökonomie. Das sehen an den Rändern einige anders. Die sind ja immer die interessanteren Typen, aber im Mainstream, der übrigens sehr heterogen ist, das ist kein Block, sondern eine verschiedene Verfestigung, aber methodologisch sind sich alle einig, dass das so ist und nicht anders. Und ich hoffe, einen kleinen Beitrag dazu gemacht zu haben, diese jetzt die ontologische Dimension, dieses Nichtwissen, noch nicht wissen, nicht mehr wissen, also im Grunde sozusagen bei dieser fundamental, also wie viele Millionen Aktientransaktionen laufen jeden Tag. In den riesigen Mengen, also die Finanzmärkte sind ja viel größer als das, was wir reale Märkte haben. Die realen Märkte ist übrigens eine ältere Begrifflichkeit, die noch aufgehoben werden muss. Man weiß ja gar nicht, was daran real ist. Aber das wäre eine eigene Diskussion. Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben.